Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Guten Tag, Herr Bialecki.
Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass Sie uns zuhören und schön, dass Sie, Herr Bialecki, diese Stunde für uns Zeit haben. Wie immer werden wir die Themen dieses Mittwochs hier besprechen. Ganz oben auf der Liste natürlich die Frage, wie jetzt die deutsche Regierung antworten soll auf die Verurteilung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal die Frage an Sie, Herr Bialecki. Sie stehen ja jetzt in Berlin-Friedenau natürlich zugeschaltet, weil wir ja nach wie vor keine Gäste ins Studio einladen dürfen. Sie stehen, haben Sie mir eben erzählt, während die Nachrichten liefen an einem Stehpult. Wie sieht das denn aus?
Das ist sozusagen ein Souvenir aus den USA, Frau Schäfer. Das ist ein kleiner Falttisch, der auf dem Schreibtisch steht und da oben drauf ruht der Laptop, weil die ganze Zeit in diesem Homeoffice dann nur am Schreibtisch sitzen, das wäre dann nicht so super.
Also ein Falttisch, das heißt, den könnte man überall hin mitnehmen?
Genau. Mhm. Der passt in die Tasche, der ist so DIN A3 groß höchstens und der könnte überall mit hin.
Praktisch. Und erinnert Sie gleichzeitig an Ihre Zeit in den USA, die 3 Jahre in Washington, nehme ich an.
Ganz genau, ja.
Ja, ein bisschen über die USA werden wir vielleicht auch sprechen in dieser Stunde, wenn es um den Schnee geht, der jetzt auch in Norddeutschland erwartet wird, wahrscheinlich. Also wir haben einiges auf der Liste. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind ein profunder Kenner der deutschen Außenpolitik. Was sagen Sie? Muss die deutsche Regierung jetzt ganz klar diplomatisch antworten und vielleicht auch darüber hinaus sozusagen mit realpolitischen Maßnahmen antworten auf die Tatsache, dass der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny eben wegen angeblichem Nicht-Einhalten von Bewährungsauflagen zu mehreren Jahren lagerhaft verurteilt worden ist?
Ja, ganz klares Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube gleichzeitig nicht, dass es passieren wird. Warum nicht? Die Bundesregierung hat sehr früh klar gemacht, dass Alexei Nawalny und zum Beispiel Nord Stream 2, was ja das politische Feld wäre, die Maßnahme, wo man am meisten, am konkretesten darauf reagieren könnte, dass diese beiden Felder entkoppelt sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass über die ersten Reaktionen hinaus, jetzt die Kanzlerin hat sich geäußert, Außenminister hat sich geäußert, die EU-Kommission hat sich geäußert, alle haben das aufs Schärfste verurteilt. Das klingt ein bisschen ritualisiert, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass darüber hinaus was folgen wird, was ein bisschen bitter stimmt, weil was soll denn eigentlich noch passieren, bis es tatsächlich zu wirklichen Reaktionen kommt.
Also ein bisschen bitter ist, glaube ich, auch Marie-Louise Beck von den Grünen. Die hat im Deutschlandfunk gesagt, die Führung in Moskau versuche einfach der Zivilgesellschaft die Luft abzuschnüren, so hat sie das gesagt. Und sie sagt, man muss jetzt wirklich klare Schritte unternehmen und das Druckmittel der Wahl sei eben das Ende der Gaspipeline.
Jeder weiß es, Nord Stream 2, diese innerhalb Europas uns zunehmend isolierende Entscheidung, dass Deutschland mit Russland und mit Gazprom, ja faktisch mit dem Kreml-Regime, seine eigenen Geschäfte macht. Und solange Deutschland an diesem Projekt festhält, egal was passiert in Russland, wird Putin das als Zeichen nehmen, dass er nichts zu befürchten hat.
Denken Sie, dass sie da recht hat, dass Putin das also als Zeichen nimmt, dass er da nichts zu befürchten hat von dem Westen bzw. von Deutschland?
Ich denke ja. Also Berlin, Deutschland hat ja so viel gar nicht in der Hand. Was wollten wir denn machen an konkreter Politik? Ich glaube, dass die Bundesregierung das weiß. Ich glaube auch, dass die Kanzlerin selber das sehr wohl so einschätzt, dass dieses zwar die einzige Maßnahme wäre, wo sie richtig Druck ausüben könnte. Das wird sie aber nach Lage der Dinge nicht tun. Mhm. Und das ist wirklich bedauerlich.
Mhm. Es wird ja immer gesagt, naja, die Bundesregierung ist weder Bauherrin noch Betreiberin dieser Ostsee-Pipeline. Die Investoren sind eben Privatunternehmen und das Ganze ist ein Konsortium, ein internationales Konsortium. Kann man das so erklären, dass man sagt, insofern können wir uns ja gar nicht an einen Baustopp oder an ein Ende des Projekts wagen?
Ja, das wird immer wieder, also seit Jahren ja schon ins Feld geführt, dass diese Vertragstreue auch da sein muss, dass man sich verlassen können muss auf solche Unternehmen, Unternehmungen und unterschriebene Verträge. Andererseits, Ich finde das zu einfach, denn wenn die Politik sagt, ich entkoppel mich davon, ich sage einfach, naja, was sollen wir denn tun? Wir sind da die Hände gebunden, da drüben sind so viele Unternehmen, sind ja über 100 letzten Endes, die daran beteiligt sind, die dann wirtschaftliche Schäden gewärtigen müssten und gleichzeitig dieses aber nun mal die sichtbarste und eindeutigste Maßnahme wäre und auch eine Sprache wäre, die Putin dann verstehen würde, dann finde ich es zu einfach zu sagen, nee, also da kann man leider nichts gegen tun, denn das ist leider eine wirtschaftliche Unternehmung.
Also es ist ein Dilemma und es bleibt auch eins. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, trotzdem, wie gesagt, was sollte denn noch passieren, wenn man sich die Bilder anguckt aus Moskau, wenn man sieht, wie Nawalny in diesem Glaskasten steht, freiwillig ja letzten Endes, als er aus Berlin abgeflogen ist, in diese Lagerhaft sich begeben hat, weil er wusste, was ihm blüht. Was soll dann noch passieren? Jetzt gehen wir da wahrscheinlich dann ein paar Wochen ins Land und dann ist das Thema erstmal wieder vorbei.
Ja, das wird interessant sein, ob das Thema dann vorbei sein wird oder ob jetzt die Proteste, die wir eben sehen in Russland, doch länger anhalten. Also im Moment sind die Leute ja sehr verärgert und zeigen sich sehr mutig, indem sie sich eben auf die Straße wagen. Vielleicht halten die Menschen ja doch ein Weilchen durch.
Ja, also es sind, das darf man glaube ich nicht übersehen, es ist die absolute Minderheit, die auf der Straße ist, noch, das kann man nicht genau sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Bilder sind ja schrecklich aus Moskau, wenn man sieht, wie Menschen da aus Taxis gezerrt werden, wie im Vorbeigehen auch Journalistinnen und Journalisten der Schlagstock über den Kopf gezogen wird. Das ist furchtbar, diesen ganzen Polizisten wird nichts passieren dabei, weil sie wissen, dass das Regime komplett hinter ihnen steht damit. Ob sich das nun ausweiten wird oder ob es bei dieser Minderheit in Moskau und in anderen Städten des Landes bleiben wird, das muss man sehen. Ich glaube, dass es nicht vergleichbar sein wird mit Belarus, wo eine, wenn man sich die Struktur der Proteste anschaut, einfach eine andere Mehrheit, breitere Bevölkerungsschichten regelmäßig auf der Straße sind. Jetzt ist es eher eine Minderheit, auch was die Altersgruppen anbelangt. Man würde sich wünschen, dass es anhält, auch über den Winter hinweg und die wirklich eisigen Temperaturen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten. Ich bin da leider nicht so richtig optimistisch.
Die ja wirklich absolut rasante Entwicklung in der digitalen Welt macht neue Urheberregeln notwendig. Und deswegen hat das Bundeskabinett heute früh beschlossen, einen Gesetzentwurf tatsächlich jetzt zu beschließen. Und Johannes Kuhn hat das im Hauptstadtstudio für uns beobachtet. Die Sache ist ja nun schon viel, viel diskutiert worden. Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, ist auch weiterhin zugeschaltet. Herr Kuhn, das Ziel ist es ja, das rechtliche Verhältnis zwischen Urheber, Internetplattformen und den Nutzern festzulegen. Und das ist ein ziemlicher Spagat. Wird die Reform, die wir da jetzt erleben werden, wohl Ihrem Ziel gerecht werden?
Ja, Frau Schäfer, Sie haben ja gesagt, Sie sagen ein Spagat. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, dem Ganzen gerecht zu werden. Denn Kritik kommt gerade von allen Seiten, nämlich dass es vor allem sehr kompliziert geworden ist, weil Deutschland auch ein bisschen weggeht von der EU-Urheberrechtsrichtlinie, die man damit umsetzt. De facto nutzt was neu ist und, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man, und das war auch schon auf der EU-Ebene festgelegt, dass man eben diese digitale Alltagsnutzung ein bisschen stärker regelt und zum Beispiel Ausnahmemöglichkeiten schafft für Uploads, für Karikaturen, Parodien, Memes, GIFs. Das alles ist jetzt urheberrechtlich sozusagen abgegolten, weil eben die Plattformen Lizenzverträge mit den Rechteinhabern abschließen müssen und dann sozusagen alles abgegolten ist. Aber es ist natürlich dann wieder im Detail doch komplizierter. Zum Beispiel eben diese Karikaturen, da steht jetzt drin, die sind erlaubt, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Also das war in der ursprünglichen EU-Richtlinie nicht drin. Das heißt, da muss ich mir schon wieder Gedanken machen als Nutzer oder dann auch als Plattform. Ja, lasse ich das zu? Falle ich in dieses Kriterium? Was ist denn überhaupt der besondere Zweck, der das rechtfertigt? Es gibt jetzt die Kategorie der mutmaßlich erlaubten Nutzung. Man hatte da zuerst eine Bagatellgrenze vorgesehen. Da war man sich rechtlich nicht sicher. Jetzt hat man ein sehr unsicheres Kriterium mit der mutmaßlich erlaubten Nutzung. Das heißt, ich kann Ausschnitte von Texten von bis zu 100 Zeichen posten. Das waren mal 1000 Zeichen. Da haben sich dann gerade die Verlage beschwert natürlich. Video- und Audioausschnitte bis zu 15 Sekunden. Das gefällt zum Beispiel der Musikindustrie nicht, weil die sagen, es gibt halt sowas wie TikTok und das in 15 Sekunden ja schon die Welt sozusagen.
Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, all diese Interessen unter einen Hut zu kriegen. Herr Bialecki, wie sehen Sie das? Sind Sie mit dieser Sache befasst? Haben Sie sich mit dem Urheberrecht natürlich auch beschäftigt, oder?
Beschäftigt, ja. Was mich ein bisschen wundert, und das wäre auch eine Frage an Johannes Kuhn, als damals diese Novelle bekannt wurde und es um die Upload-Filter ging, da gab es ja große Proteste gegeben, auch wirklich Tausende auf der Straße. Und jetzt, wo es nach Deutschland kommt, das muss ja bis zum Sommer umgesetzt werden, hört man relativ wenig. Liegt das an Corona schlichtweg, dass niemand auf die Straße kann gerade? Oder kommt das noch? Oder wie wäre da deine Einschätzung?
Naja, ich glaube, man hat versucht sozusagen, es gab ja dieses Versprechen sozusagen auch von Seiten der Union übrigens, dass man Upload-Filter irgendwie verhindern möchte. Da ist man jetzt sozusagen ein bisschen weg, in dem Sinne, dass es in der Praxis dann schon zu einem Prüfmechanismus kommen muss, einem vorherigen, in vielen Fällen. Also das ist nicht ganz so trivial. Ich glaube, dadurch, dass das Ganze, und das war auch eine ganz lange Diskussion zwischen Justizministerium auf der einen Seite, Wirtschaftsministerium und Kanzleramt auf der anderen Seite, die diversen Interessensgruppen, die da natürlich ganz eigene Prioritäten haben. Dadurch, dass es so lange im Hintergrund lief, ist es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und man kann jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt kommt hier das Upload-Filter, jetzt kommen hier die Upload-Filter, sondern de facto kommt jetzt eben ein Gesetz, das Upload-Filter auf bestimmte Art nötig macht. Die gibt es ja sowieso schon, zum Beispiel bei Terror-Content etc. Da haben dann eben am Dateien ein Wasserzeichen und das wird abgeglichen und dann geht es nicht hoch. Das gibt es schon und jetzt ist eben die Frage bei diesen Ausnahmenutzungen, wie scharf stellen die Plattformen die, um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen und wie unsicher ist es. Da gibt es ganz komplizierte Prozesse auch. Also es gibt auch einen roten Knopf für die Rechteinhaber. Da können sie drauf drücken, wenn jemand sagt, ich habe jetzt diese mutmaßlich erlaubte Nutzung, aber in Wahrheit ist es irgendwie ein Teil von die besten Szenen aus einem Spielfilm oder was auch immer. Dann können die Nutzer wieder dagegen Einspruch einlegen, dann gibt es einen Prozess. Also es ist einfach sehr kompliziert und ich glaube, das wird sich dann in der Praxis zeigen, ob sich eben diese Sorge von Overblocking und auch diese Sorge im Sinne von freie Meinungsäußerung und auch freie Kreativität im Internet, dass die jetzt zurückgeht, ob sich die de facto bewahrheitet.
Also es geht eben um die Upload-Filter, um die Frage, wo fängt denn eigentlich auch die Zensur an? Aber es geht auch um die Frage, wie können denn die Urheber beteiligt werden? Also diejenigen, die den artistischen, also künstlerischen Content zum Beispiel geschaffen haben, wenn die Plattformen dann mit diesem Inhalt Geld verdienen. Wie wird das gelingen, Johannes Kuhn?
Ja, das wird durch diese Pflicht, sich um Lizenzen zu bemühen von den großen Plattformen, wird das natürlich geregelt. Aber es geht eher auf die Verwertungsgesellschaften. Also die Musikindustrie findet das auch nicht so besonders gut, weil die gerne sozusagen selber die Verträge aushandeln. Aber da wird jetzt sehr, sehr viel über die GEMA laufen. Also es gibt eben dann diese Lizenzausschüttungen, die aber auch über ganz unterschiedliche Töpfe funktionieren werden. Also es wird sicherlich direkte Verträge geben, eben mit der GEMA. Die gibt es ja auch schon. Dann gibt es das Leistungsschutzrecht, das jetzt wieder kommt. Da werden sich dann die Presseverlage bemühen. Da ist ja auch einiges unklar, wie das dann in der Praxis aussieht. Und da gibt es auch weltweit gerade Debatten. Dann haben wir die VG Wort. Dann ist die Frage, wie werden denn die Urheber selber, denn die Verwertungsgesellschaften und die Verlage per se sind ja noch nicht die Urheber, wie werden die beteiligt? Da steht jetzt drin ein Drittel Beteiligung jeweils, ist aber auch eine Öffnungsklausel drin. Das heißt, es kann sich sozusagen, man kann sich auch dann umentscheiden und sagen, ja, vielleicht ist es dann nur noch ein Viertel oder sowas. Also es ist komplex und wer gar nicht berücksichtigt ist, sind Urheber, die nicht über diese großen Gesellschaften ihre Rechte in Anspruch nehmen.
Mhm. Also wie bei allen anderen Gesetzen auch ist es ja so, wenn der Kabinettsbeschluss gefasst ist, so wie jetzt, dann wird es im Bundestag und im Bundesrat sein und da wird sich dann damit befasst. Was denken Sie, Herr Kuhn, wird dieser Kabinettsbeschluss jetzt so durchgehen?
Ich glaube, dass die Anhörungen, nächste Woche ist erstmal die erste Lesung, da wird es, glaube ich, sehr viel Kritik von der Opposition geben, erwartbarerweise und dann in den Anhörungen, wo natürlich dann auch alle Fachverbände, alle wissenschaftlichen Experten, es geht auch um das Thema zum Beispiel Wissenschaft und Online-Urheberrecht, die werden dann alle ihre Dinge vorbringen. Man hat jetzt natürlich schon bestimmte Weichen gestellt. Ich weiß dann nicht, ob man dann einen Unterschied hat, ob es dann 15 Sekunden Upload ist oder 20 Sekunden oder statt 160 Zeichen Zitat vielleicht 250. Aber grundsätzlich hat man schon die Weiche gestellt und da wird die GroKo auch nicht von abgehen. Aber es kann durchaus sein, dass man dann ein paar Szenarien, die man nicht auf dem Schirm hat, in dieser ganzen Komplexität vielleicht ein bisschen einfacher macht oder ein bisschen anders regelt. Aber grundsätzlich geht man in diese Richtung und es wird nicht das kommen, was ja zum Beispiel Frankreich gemacht hat oder andere Länder, dass man jetzt diese EU-Richtlinie einfach 1:1 umsetzt. Das wäre am einfachsten gewesen.
Wir wollen jetzt mal über das Wetter reden. Martin Bialecki ist zugeschaltet, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, und aus dem Nachbarstudio zugeschaltet meine Kollegin Ramona Westhof. Aber warum reden wir über das Wetter? Zum einen, weil in New York ja wirklich unglaublich viel Schnee gefallen ist und weil ganz viel Schnee eventuell am Wochenende auch in Norddeutschland fallen könnte, in Deutschland. Aber Herr Bialecki, erstmal der Blick nach New York. Wie gesagt, Sie haben 3 Jahre in Washington gearbeitet, 2015 bis 2018. War das eine Zeit, in der damals auch viel Schnee in New York oder auch in Washington über den Städten niedergegangen ist? Was haben Sie da für Erinnerungen?
Ja, der erste Winter 2016, da gab es einen fantastischen, also für deutsche Verhältnisse einen fantastischen Schneesturm, weil wir wirklich fast eingeschneit waren. Da, wir haben in Rockville gelebt, ein bisschen nördlich von Washington, und da fielen dann in dieser Nacht und am nächsten halben Tag 40, 45 Zentimeter Schnee. Und das ist eine ganze Menge, wenn man dann in diesem Haus sitzt und sich denkt, diese Leitungen, alle überirdisch, halten die denn? Weil es da auch Erzählungen gab von Nachbarn, die natürlich viel länger da gelebt hatten als wir, dass da vor vielen Jahren mal das ganze Viertel für eine Woche dann wirklich vom Netz abgeschnitten war. Und wenn man dann als Journalist da arbeitet und auf das Netz angewiesen ist, dann da kriegt man schon ein bisschen Sorge. Für die Kinder war es großartig und das war im Nachhinein war das einfach ein ganz tolles Erlebnis.
Das heißt also, Sie sind dann schnell wieder, es ist wieder Tauwetter gekommen und Sie mussten nicht länger darin ausharren.
Genau. Der große Unterschied zu Deutschland ist ja, dass dann das Wetter wirklich so rasend schnell wechselt und am nächsten Tag strahlend blauer Himmel. Man konnte den Schnee herrlich nutzen, Schlitten fahren, alles Mögliche tun, und dann hat es ein paar Tage gedauert mit unglaublichem Tauwetter und dann war es wieder weg.
Aber in New York zurzeit scheint es ja für viele Menschen wirklich schwierig zu sein. Die Schulen sind zu, die Impfungen fallen aus und alle Fahrten, die man nicht unbedingt unternehmen muss, sind tatsächlich verboten. Also ich glaube, im Moment herrscht fast ein bisschen Angst in New York, oder?
Ja, das ist richtig. Nach allem, was man hört, da muss man aber dazu sagen, dass die Ostküste der Vereinigten Staaten, obwohl es da regelmäßig schneit, wenn halt nun mal Winter ist, nie so richtig vorbereitet zu sein scheint auf das, was da ist. In Washington war es so, wenn da 2 Zentimeter Schnee fallen, geht die ganze Stadt ja schon in einen sogenannten Lockdown. Dann ist die Regierung zu, sind die Schulen zu, und dann hört man immer dieses Schaben von so Plastikschaufeln auf den Kreuzungen, wenn dann meistens Mittel- oder Südamerikaner in so Kolonnen dann versuchen, die Straßen irgendwie wieder freizukriegen. Das wirkt ein bisschen grotesk für so ein großes, mächtiges Land, aber so war es. Und New York ist besser darauf vorbereitet. Aber ja, jetzt ist es, glaube ich, auch schon ganz besonders viel, was da im Moment untergekommen ist.
In der Tat. Jetzt ist die Frage, wie gut ist Norddeutschland vorbereitet, wenn denn tatsächlich dieser Schnee kommen sollte, den die Meteorologen angesagt haben? In Schleswig-Holstein könnten da 60 Zentimeter fallen am Wochenende. Ramona Westhof, dieses Phänomen heißt Polarwirbelsplit. Was uns da erwartet? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, dafür muss ich erstmal erklären, was ein Polarwirbel ist, glaube ich. Und Polarwirbel, das sind so riesige Tiefdruckgebiete, also so Kaltluftzonen über der Arktis und Antarktis. Vor allem im Winter treten die auf, wegen der Temperaturunterschiede. Und Wirbel heißen die, weil die sich drehen, also immer entgegengesetzt zur Erde. Und für unser Wetter hier relevant ist der Polarwirbel bei Grönland, also am Nordpol. Und jetzt kann es eben passieren, dass dieser Wirbel gestört wird und sich dann teilt. Das ist dieser Split, um den es da geht. Das passiert durch Hochdruckgebiete, also den Zustrom von warmer Luft in die Stratosphäre, da wo dieser Wirbel weht. Das nennt man auch Major Warming und das passiert alle paar Jahre, eben auch diesen Winter. Und dieser abgespaltene Wirbel, der kommt dieses Jahr bei uns in Europa an und trifft dann hier mit Warmluft aus dem Süden und Südwesten zusammen. Und dieses Zusammentreffen, das kann zu diesen extremen Schneefällen führen. Ist aber alles noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommt, weil eben noch nicht klar ist, wo diese beiden Fronten am Ende aufeinandertreffen. Und davon hängt es dann auch ab, ob es überhaupt zu Schneefall kommt oder nicht.
Mhm. Und welche Gebiete sind eventuell betroffen?
Genau, eventuell ist gutes Stichwort. Das lässt sich noch nicht so ganz sagen. Das hängt davon ab, wie weit diese Kaltluft tatsächlich kommt. Aber falls es zu Schneefällen kommt, dann wären auf jeden Fall Gebiete in Norddeutschland betroffen. Hamburg, Schleswig-Holstein und Teile von Mecklenburg-Vorpommern könnten das sein. Oder es kann auch sein, dass, wenn die Luft ein bisschen anders sich bewegt, dass es von Bremen bis Berlin schneit tatsächlich.
Mhm. Also ich habe gelesen, wenn so viel Niederschlag, also wenn das tatsächlich diese 60 Zentimeter Neuschnee sein sollten, in kurzer Zeit eben fallen, dann droht der Katastrophenfall. Was würde das denn dann bedeuten?
Also Katastrophenfall, den kann ein Kreis ausrufen, und zwar dann, wenn mehr HelferInnen gebraucht werden, als zur Verfügung stehen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Wenn zum Beispiel Dächer einzubrechen drohen wegen der Schneemassen oder wenn Straßen zugefroren sind und die Versorgung mit Lebensmitteln zum Beispiel nicht sichergestellt werden kann. Und im Katastrophenfall kann dann auch die Bundeswehr zum Beispiel aushelfen.
Mhm. Also wird er lange liegen bleiben, wenn er denn fällt, oder wird es dann bald wieder warm werden? Was sagen die Meteorologen?
Na, also zusammen mit diesem Schneefall kommen ja auch starke Temperaturabsenkungen, also bis zu 20 Grad sind da möglich. Und das heißt, der Schnee würde dann auch erstmal ein bisschen liegen bleiben.
Mhm. Herr Bialecki, ich habe gehört vorhin so in Ihrer Stimme, Sie mögen den Schnee. Dann würden Sie eventuell nach Norddeutschland reisen wollen, um da so richtig die Schnee-Euphorie in Ihnen auszuleben?
Oh, ich würde noch lieber in die Berge fahren, ehrlich gesagt, Skifahren. So drängend ist es dann nicht. Und ich bin ganz froh, wenn man hier noch mit dem Fahrrad fahren kann.
Ja, verstehe. Und in dieser Mittagsstunde gucken wir auf die Themen dieses Tages. Und eines dieser Themen ist, dass sich Jeff Bezos von der Konzernspitze von Amazon verabschiedet hat. Amazon sei derzeit so erfinderisch wie nie zuvor, hat er gesagt, und daher sei dies die optimale Zeit für einen Wechsel. Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, ist zugeschaltet. Herr Bialecki, da beherzigt einer, so hat man das Gefühl, tatsächlich diesen Satz: Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören, oder?
Das kann man so sehen, ja. Es hat ja irgendwie alles erreicht, was man in dieser Position erreichen kann. Mhm. Ein solches Machtimperium aufgebaut, aber er geht auch zu einem Zeitpunkt, wo er persönlich und mit Amazon richtig große Probleme zu gewärtigen hat, sowohl in den USA, wo es um eine Zerschlagung dieser Plattformen geht, als auch in Europa. Da ist ein ähnliches Thema, da gibt es rechtliche Schwierigkeiten für Amazon. Also man könnte ihm auch vorwerfen, dass es eben nicht nur der für ihn bestmögliche Zeitpunkt ist, sondern dass er sich auch in dem Moment vom Acker macht, wo er sich denkt, ja, jetzt haben wir alles erreicht und ich bin so weit gewachsen, wie es irgendwie möglich war. Und jetzt sollen den Rest, diese Mühen der Ebenen, das sollen jetzt mal andere machen und gehen.
Ja, tatsächlich. Das haben auch in den USA ja einige gesagt, dass er aus der Schusslinie gehen möchte, weil er unter anderem auch im Kongress, im US-Kongress antworten musste auf Fragen eben zum Thema Marktmacht von Amazon. Also das, denken Sie, könnte tatsächlich ein Grund sein?
Das könnte ein Grund sein. Also was dagegen spricht, ist ein bisschen nach all dem, was man so über ihn gelesen hat in den letzten Jahren, seine Persönlichkeit, weil er eigentlich jemand ist, der sich von Schwierigkeiten eher anstacheln und ermuntern lässt. Das ist eher so jemand, der sagt, boah, das interessiert mich gar nicht, wenn irgendjemand dann sich mir in den Weg stellt, das macht mich nur stärker, weil ich dann erst recht überzeugen will und meinen Weg weitergehen möchte. In dem Fall scheint sich schon, oder die aktuelle Lage jetzt scheint sich schon sehr zu drehen gegen die großen Plattformen. Und ob er dann trotz allen Fantasiereichtums, aller Begabung, die er ohne jeden Zweifel ja ganz offensichtlich hatte und hat, das dann schaffen würde, sowohl den Kongress als auch das Weiße Haus, als auch die EU-Kommission und so weiter zu überzeugen, dass Amazon eigentlich dann doch eine ganz friedliche Unternehmung sei, dass kann man mal dahingestellt sein lassen. Das wird schon rau jetzt werden, auch für Amazon.
Mhm, klar, also es gibt Kritik an den Arbeitsbedingungen, eben marktbeherrschende Stellung wird kritisiert, Preisabsprache zum Beispiel auch bei den elektronischen Büchern. Aber man muss ja sagen, er geht ja eigentlich nicht wirklich. Also er sagt ja jetzt nicht, ich bin der zweitreichste Mann der Welt und ich setze mich jetzt sozusagen wirklich zur Ruhe, sondern er bleibt geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates. Das heißt, er hat weiter Einfluss. Er zieht sich sozusagen nur aus dem Tagesgeschäft zurück. Wir hören mal den Amazon-Vize Brian Olsavsky.
Jeff wird weiterhin nicht nur sehr engagiert bleiben, sondern auch seine Fingerabdrücke in vielen Bereichen der Produktentwicklung und Innovation hinterlassen. Außerdem bleibt er unser größter Einzelaktionär.
Das heißt also, er bleibt schon im Geschäft.
Er bleibt im Geschäft. Er hat ja, das hat der Sprecher gesagt, 10,7%, glaube ich, sind das der Gesamtanteil, der hält er nach wie vor. Das sind Milliarden, klar. Trotzdem wird er ja einen guten Grund haben, warum er ausgerechnet jetzt geht, wo Amazon so groß und so mächtig ist wie nie zuvor. Es hätte ja eine gewisse Konsequenz und würde auch einer gewissen Ironie nicht entbehren, wenn er, nachdem er sich jetzt die Handelswelt untertan gemacht hat, dann den Weltraum als nächstes anstreben würde. Er hat ja der Blue Origin gegründet vor ein paar Jahren, dieses Weltraumunternehmen, und hat da, glaube ich, viel vor.
Da hat er tatsächlich viel vor. Das ist, was er ja auch gesagt hat, das möchte er jetzt in Angriff nehmen, mehr Zeit für eben Blue Origin, dieses Raumfahrtunternehmen. Aber er hat auch gesagt, er möchte sich Nachhaltigkeitsprojekten widmen. Earth Fund ist ein Projekt, das sich eben gegen den Klimawandel engagiert. Also vielleicht hat er ja doch auch noch vor, der Gesellschaft was zurückzugeben von dem großen Reichtum, den er hat.
Daran täte er gut, finde ich, oder?
Also, täte ich auch denken. Könnte doch sein.
Das könnte sein. Ja. Der hat, glaube ich, also für ihn dann doch erhebliche Beträge, ich glaube 1 Milliarde war das, vor einiger Zeit gespendet für den Fund eben gegen Klimawandel. Andererseits, der hat so viel Geld und so viel verdient im Laufe der Jahre, da wäre dann, glaube ich, auch noch mehr möglich. Das ist ja immer die grundsätzliche Frage, wenn so Privatmenschen sich engagieren für große, weltumspannende Projekte, wie viel eigenes Interesse ist dann damit drin. Ne? Also muss das nicht eher dann doch auf Seiten von oder in den Händen von Regierungen bleiben und von Leuten, die dafür auch gewählt wurden? Das hat ja zwangsläufig, wenn sich Privatmenschen solche Dinge annehmen, keine richtig demokratische Verfasstheit oder Komponente mehr mit drin. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Andererseits, wenn jemand dieses vielverdiente Geld für solche Projekte unterbringen möchte, ist es ja grundsätzlich erstmal, auch bevor man es dann sofort wieder zerlegt, auch noch was ganz Tolles.
Ja, wie kann man Jugendlichen aus stark benachteiligten Verhältnissen helfen, einen guten Einstieg in das Berufsleben zu finden? Wie kann man das tun? Zum Beispiel, indem man ihnen Studenten an die Seite stellt, die diese Jugendlichen ehrenamtlich unterstützen. Das ist geschehen in einer Studie des Münchner IFO-Instituts. Da haben 308 Jugendliche teilgenommen in 19 Schulen. Und da gab es zwei Gruppen. Die eine Teilnehmergruppe, das waren eben die Teilnehmer der Studie, und die Vergleichsgruppe, da haben die Schüler nicht an der Studie teilgenommen. Und es hat sich gezeigt, wenn ein Jahr diese studentischen Mentoren ihre Schützlinge unterstützt haben, dann hatten diese Jugendlichen bessere Noten in Mathe. Sie waren geduldiger, sie waren sozialer eingestellt und sie haben sich vor allem auch fokussierter in Richtung Arbeitsmarkt bewegt. Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, ist mein Gast heute, Herr Bialecki. Das Ganze nennt sich Mentoring-Programm und die studentischen Unterstützer sind ja dann die Mentoren. Ich denke mal, das macht ganz viel Sinn, oder? So eine Verbindung zu schaffen zwischen Studenten und Schülern aus benachteiligten Verhältnissen.
Absolut. Das ist grundsätzlich ist Mentoring was ganz, ganz Tolles, weil immer dann, wenn jemand schon Erfahrungen hat, ob jetzt selber aus einer privilegierten Situation heraus oder nicht, das ist erstmal ganz zweitrangig, wenn er oder sie Erfahrungen gemacht hat, die weiterzugeben an Jüngere, möglicherweise Benachteiligte, an Menschen, die diese Chancen eben nicht hatten oder noch nicht so weit sein können, ist das was Großartiges.
Ja, und Ludger Wössmann vom IFO-Institut, der hat das auch gesagt und nochmal eben Bezug genommen auf diese Kontrollgruppe und die Teilnehmergruppe derer, die wirklich an der Studie teilgenommen haben.
Wir haben die Jugendlichen gefragt, was wollt ihr denn nach der Schule machen? Und in der Kontrollgruppe der stark benachteiligten Jugendlichen sagen 44%, ich möchte danach Berufsausbildung machen. Und das steigt in der Teilnehmergruppe auf 66% an. Also viel mehr dieser Jugendlichen haben schon mal drüber nachgedacht und wissen eigentlich was Konkretes, was sie machen wollen.
Also klare Ergebnisse. Jetzt müsste man ja eigentlich das sozusagen flächendeckend einrichten, oder?
Ja, absolut. Also ich würde mir das wirklich wünschen. Ich wundere mich immer, wenn man so ein bisschen rumguckt, wie wenig Mentoring-Programme es eigentlich gibt, weil es gar keinen Grund gibt, warum jemand, der in einer guten Position ist, diese Erfahrung eben nicht weitergeben sollte. Es ist vermutlich eine Frage von Komplexität von Organisationsmöglichkeiten und auch so ein bisschen Zeitaufwand, wobei unterm Strich, ich habe das selber jahrelang in verschiedenen Einrichtungen gemacht, ist es gar nicht so aufwendig. Man muss es tatsächlich wie so viel Gutes einfach nur tun und es ist einfach was die Gesellschaft wirklich so zusammenhalten kann und so voranbringen, weil viel konkreter helfen als eigene Erfahrungen weiterzugeben, kann man ja gar nicht.
Also Sie waren Mentor und sind Sie auch als unterstützt worden von einem Mentor in Ihrem Weg in den Beruf hinein?
Jetzt nicht in offizieller Weise. Ich hatte damals, Gott sei Dank, als ich in den Journalismus eingestiegen bin, in den ersten Monaten, ersten zwei Jahren Unterstützer in der Tat. Damals war das bei der DPA, Deutschen Presseagentur. Da gab es aber so ein Programm noch nicht. Das hat sich später erst entwickelt. Ich war dann an der Evangelischen Journalistenschule vor ein paar Jahren Mentor für eine junge Kollegin und einen jungen Kollegen, die beide ganz wunderbare Wege gemacht haben. Danach, was ganz bestimmt nicht nur mit mir zu tun hatte. Aber das ist auch ehrlich gesagt für einen selber ein tolles Gefühl, wenn man das Gefühl hat, eben was zurückgeben zu können, was weitergeben zu können und da auch ein tolles Feedback dann drauf bekommen kann.
Man könnte natürlich kritisch anmerken, tja, was ist das? Das ist im Grunde das neue Vitamin B.
Ja, wobei... was wäre dagegen Schlechtes zu sagen, wenn man eigene Netzwerke eben nicht nur auf sich selber bezieht, sondern die weitergibt und die öffnet und anderen teilhaben lässt. Das ist ja das Weitergeben von Privilegien, die man, ob nun zu Recht oder zu Recht, genießt. Und das finde ich von da eigentlich einen sehr schönen Gleichheits- oder demokratischen Gedanken.
Wir haben ja eben über Mentoring gesprochen und über Schüler, die sehr davon profitieren, wenn da Mentoren oder Mentorinnen sind, die ihnen helfen. Es wäre wahrscheinlich gerade in der Corona-Zeit ganz gut, Mentoren zu haben und gerade jetzt eben Unterstützung für Schülerinnen und Schüler sich zu denken, oder?
Das wäre die beste Zeit, die man sich ausdenken könnte dafür, weil ich glaube, Lehrende, Lehrkräfte an Schulen haben es gerade so schwer und haben so viel anderes um die Ohren, sich darum auch noch zu kümmern, sowas anzuschieben. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen viel verlangt, aber sowas könnte auch aus der Elternschaft kommen, ne? Zu versuchen, dann einfach so Programme aufzusetzen und anzuschieben und so eben Kindern, die es nicht so leicht haben oder die Unterstützung bräuchten, sehr, sehr konkret und sehr wirksam zu helfen.
Wäre eine Idee. Ihnen danke ich sehr herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie bei uns hier bei Deutschlandfunk Kultur.